Ja, hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Ohren. Ich bin Doc Caro und wir beantworten in diesem Podcast eure Gesundheitsfragen. In dieser Folge geht es um Gesundheitskompetenz. So, jetzt ist kurze Pause bei allen Hörerinnen und Hörern. Gesundheitskompetenz, halt stopp, das wird aber trocken und langweilig. Nein, jetzt schaltet ihr nicht ab. Das Thema klingt vielleicht trocken, ist es aber überhaupt nicht. Also dranbleiben. Wer von euch hat nicht schon mal Dr. Google oder ähnliches befragt in Sachen Gesundheit? So eine Suche geht schnell und bequem, auch von zu Hause aus oder von unterwegs. Und viele Menschen machen das. Sie wollen ihre Rückenschmerzen lindern, vielleicht Übergewicht loswerden, ihr Krebsleiden verstehen oder gleich dafür die Ursachen ergoogeln. Inzwischen gibt es eine Flut von Artikeln, Videos, Blogbeiträgen etc. Die haben scheinbar alle eine Lösung parat. Aber sind die Informationen immer richtig und sind die auch gut? Schließlich geht es ja um die eigene Gesundheit. Da sollten wir sehr wachsam sein. Wir wollen klären, wie ihr verlässliche Gesundheitsinfos im Netz erkennt und worauf ihr achten müsst. Und dabei hilft mir mein Gast, Professor Dr. Hajo C.
Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
Hallo Hajo, ich bin sehr froh, ich habe gehört, wir dürfen uns duzen, also mache ich das direkt. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Caro, das ist ganz genau richtig so. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Jetzt der Form halber nochmal vollständig. Professor Dr. Hajo Zeeb, du bist Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, kurz BIPS in Bremen. Und du hast 2020 im Auftrag der AOK eine Studie durchgeführt, mit dem Ziel herauszufinden, wie es um die, sagen wir mal, digitale Gesundheitskompetenz in Deutschland bestellt ist. Ich fand den Titel auch schon ganz interessant. Was ist denn eigentlich digitale Gesundheitskompetenz?
Wir haben es ja im Gesundheitswesen immer mit vielen Informationen zu tun. Du hast das ja eben schon angesprochen. Und die jetzt zu suchen, zu finden, zu verstehen, zu nutzen und das eben auf digitalen Wege. Das ist quasi das, was wir unter digitaler Gesundheitskompetenz verstehen, damit man eben mit diesen ganzen digital aufbereiteten Informationen so umgehen kann, dass man ja seine eigene Gesundheit, die Gesundheit der eigenen Familie gut angehen kann, gut verbessern kann. Darum geht es.
Und was war das Ergebnis jetzt mal auf den Punkt gebracht? Wie gut sind wir denn dabei?
Ja, wir sind jetzt nicht so super gut. Also was wir finden ist, dass mehr als jeder zweite Bürgerinnen und Bürger hat wirklich Probleme beim Umgang mit diesen gesundheitsbezogenen digitalen Angeboten und Informationen. Viele sind einfach überfordert von den Informationsangeboten, was damit zu tun ist, wie sie einzuschätzen sind. Die finden es vor allen Dingen auch schwierig, die Verlässlichkeit von Informationen zu beurteilen und auch mögliche wirtschaftliche Interessen dahinter zu erkennen.
Also dass du gesagt hast, jeder zweite Bürger hat Probleme damit, das hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Das passt aber auch tatsächlich mit meiner Erfahrung aus der Notaufnahme, dass Leute mit Fehlinformationen kommen und mir schon eine Fehldiagnose sagen, was sie denn haben und woran sie leiden. Deswegen machen wir beide, Hajo, das heute jetzt mal anders und gehen gemeinsam auf Spurensuche und ihr seid dabei und hört zu, wie ihr gescheit Informationen suchen und finden könnt. Wir machen das heute mal mit einem Thema, wo ich glaube, dass es sehr, sehr oft gegoogelt wird, nämlich Bluthochdruck. Los geht's nach einem kleinen Infoblock.
Das Thema in 60 Sekunden.
Wer heute Fragen zum Thema Gesundheit hat, der sucht mal eben schnell im Internet. Früher war das anders. Da hatte der Arzt als einziger die Antwort. Eine Meinung damals gegenüber Millionen heute. Die Suchmaschine präsentiert uns binnen Sekunden alles bequem aufs Sofa. Sie kommen von Verlagen, Krankenkassen, Unternehmen, Videoplattformen, Bloggern oder Privatpersonen. Laut einer Bertelsmann-Studie aus 2018 informiert sich die Hälfte der Deutschen mindestens einmal im Monat über Gesundheitsthemen. Wie Hajo gerade gesagt hat, fällt es ebenfalls über der Hälfte der Deutschen schwer, die gefundene Information zu verstehen und damit im Alltag für sich zu nutzen. Wie können wir also gute Gesundheitsinfos jetzt von schlechten unterscheiden? Worauf gilt es zu achten? Das wollen wir jetzt klären in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Na, dann legen wir mal los.
Ja, ich bin gespannt, was wir finden.
Also ich bin jetzt mal das Testobjekt. Hajo, ich mach mal meinen Browser auf und gebe in die Suchmaschine, was habe ich gesagt, Bluthochdruck. Ich gebe es mal ein. Bluthochdruck. Schnelle Hilfe oder so, ja? So, jetzt sagt er mir hier 500.000 Ergebnisse und mindestens 10 Seiten. Also in anderen Suchmaschinen kriege ich vielleicht andere Ergebnisse verteilt auf fast 30 Seiten. Die kann ich mir jetzt A, nicht alle durchlesen und B, weiß ich jetzt auch nicht, was stimmt denn und was stimmt nicht. Also die wenigsten kommen doch tatsächlich über Seite 1 hinaus, oder? Oder so die ersten 8 bis 10 Treffer?
Ganz genau ist das. Die ersten, fast noch wenige, die ersten Treffer sind wirklich die entscheidenden. Das ist ganz klar. Deswegen versuchen auch viele dann genau dahin zu kommen, nämlich erste Treffer zu werden. Und das ist dann häufig sogar schon kommerziell getrieben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich sehe hier als erstes ganz oben Anzeigen tatsächlich. Also kommerzielle Anzeigen mit Bild zum Beispiel für Blutdruckmessgeräte. Hier, dann gibt's hier noch was über Tropfen, Kapseln, Dragees. Also ist ja jetzt Werbung, ne? Also da würde ich jetzt in erster Linie gar nicht drauf kommen. Ich möchte ja seriöse Infos haben. Also ich habe ja gegoogelt, ich möchte schnelle Hilfe bei Bluthochdruck.
Genau so ist es. Das ist dann quasi die schnelle Hilfe. Man wird dann sofort konfrontiert mit Angeboten, Apotheke, vielleicht auch andere etwas dubiose Dinge, auch über die es zu sprechen gilt. Also das ist tatsächlich, genau so läuft es. Und jetzt unser Anliegen, was zum Bluthochdruck zu erfahren, vielleicht ein bisschen was zu Ursachen, aber auch zu vernünftigen Umgang damit, das kann man so gar nicht erledigen bisher.
Ja, vor allen Dingen, jetzt habe ich ja eine Anzeige hier mit Bild, da sehe ich jetzt vielleicht die Tabletten oder das Blutdruckmessgerät, aber hier bei dieser Anzeige zum Beispiel ist es schon ein bisschen schwieriger. Da wurde mir bei einer Suche in einer anderen Suchmaschine was ganz anders eingezeigt. Da gibt's kein Bild, da steht irgendwas mit Hilfe bei Bluthochdruck. Und wenn ich jetzt da draufklicke, dann komme ich zwar auf eine andere Seite, die was zu Bluthochdruck erklärt, aber wenn ich genauer hingucke, da werden mir jetzt hier Schuhe angezeigt. Also ich finde Schuhe super, aber ich wollte ja was zu Bluthochdruck haben. Das ist jetzt ein Shop für was ganz anderes.
Ja, genau so läuft es, weil eben zum Beispiel sowas wie Bluthochdruck eine oft gesuchte Frage oder ein Thema ist, nutzen das andere, um auf ihre Dinge dann auch hinzuweisen. Auch das ist so ein typisches Phänomen im Internet, dass das passieren kann. Also das würde man natürlich erkennen. Du wolltest ja auch keine Schuhe kaufen, aber letzten Endes ist das so der Mechanismus, mit dem man konfrontiert wird. Also wir sind noch keinen Schritt weiter im Moment.
Also das war jetzt offensichtlich, dass die Schuhseite nicht das Thema ist, wo ich eigentlich hin wollte. Hier würde ich jetzt auch gar nicht weiterlesen. Aber wenn ich jetzt weiter runtergehe in der Trefferliste, da finde ich jetzt zum Beispiel hier sowas, weiß nicht, 8. Anzeige oder 8. Treffer, Blutdruck senken sofort, harmloser Trick, aber wirksam. Oder Anleitung gegen zu hohen Blutdruck, Hausmittel gegen Bluthochdruck. Also je nach Suchmaschine sind die mit, ich sag mal, Anzeige gekennzeichnet oder auch eben nicht. Und ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen durchgeklickt und genauer umgeschaut. Da sind die Seiten tatsächlich auch sehr ansprechend gemacht. Also ich bekomme auf den ersten Blick sehr viele Infos. Da stehen sogar teilweise Quellenverweise auf Publikationen drin. Und manche bieten mir sogar kostenlose Blutdrucktabellen an. Also Hajo, das sind doch Informationen. Warum sollte ich denn jetzt trotzdem skeptisch bleiben und nicht sofort sagen, naja, das sieht alles schön aus und fachlich fundiert, es muss stimmen.
Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Mechanismen. Das heißt, es werden durchaus Informationen, die vielleicht sinnvoll sind, auch gemischt mit oft dann eben aber auch kommerziellen Dingen. Denn es bleibt weiterhin vielfach so, es sind Anzeigen. Also auch wenn du das vielleicht nicht gesehen hast, sind dann doch auch im nächsten Satz vielleicht schon oder sehr bald dann eben weitere Hinweise auf Anzeigen, irgendwie Werbebanner, die kommen dann in Kürze. Und diese Mischung ist halt tatsächlich ein wirkliches Problem. Und wir kennen das ja mittlerweile schon. Es wird immer in der Internetsuche werden Werbungen eingeblendet. Und es geht auch sehr schnell, dass man da darauf klickt und schon ist man auf einer Seite, die man nicht haben möchte. Aber die Anbieter bekommen dafür auch Provision. Und natürlich ist es dann so, dass wir hier es tatsächlich mit interessengeleiteten Angeboten zu tun haben. Und es ist einfach so, wir brauchen Informationen, wo genau das nicht im Vordergrund steht, sondern wo ich mich seriös informieren kann und wo jetzt nicht die Werbung für irgendwas anderes oder auch für spezifische Sachen im Bereich Blutdruck im Vordergrund steht, sondern eine seriöse, faktisch gut abgesicherte Unterstützung, Hilfestellung, Information. Und genau das ist es jetzt, was wir brauchen, um ja weiterzukommen.
Also was ist so eine gute erste Orientierung, um jetzt solchen Seiten nicht aufzusitzen? Also was ist so der erste Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, den du mitgeben kannst?
Ja, also wir haben es schon, den allerersten Tipp haben wir eben schon diskutiert. Wenn da also doch direkt einem Werbung ins Gesicht springt, dann ist das sicherlich schon mal zu sozusagen auf die Seite zu legen digital. Das zweite ist, einfach mal ins Impressum gucken. Das ist meistens ganz unten angegeben und das muss auch jede Seite haben. Und da steht dann klar drauf, wer diese Webseite betreibt. Und da wird es dann interessant. Da kann man sehen, es kann eine Werbeagentur, eine Firma sein, auch eine Privatperson, irgendeine Gesellschaft. Gut ist es dann, wenn man da erkennen kann schon, aha, hier handelt es sich um ein zum Beispiel ein vernünftiges wissenschaftliches Institut, vielleicht eine der Behörden, die im Bereich Gesundheit aktiv sind, auch gemeinnützige Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen. Das wäre dann schon eine sicherere Information. Also das Impressum hilft auch zunächst, um einem weiterzuhelfen.
Okay, Impressum ist ein guter Tipp. Habe ich ja auf meiner Homepage auch, muss man haben, damit eben derjenige, der drauf geht, guckt, wer steckt eigentlich dahinter. Das mache ich jetzt mal. Jetzt gebe ich mal hier, suche ich mal das Impressum. Ja, da gibt's ja wilde Sachen. Also hier, Webseitenbetreiber mit Sitz in Nahost zum Beispiel hier auf der Seite. Oder Firmen bzw. Verantwortliche, die mir jetzt gar nichts sagen, so auf den ersten Blick. Und wenn ich jetzt weiter im Netz gucke, dann tauchen die tatsächlich auch bei anderen Seiten im Impressum auf, die mit jetzt Bluthochdruck gar nichts zu tun haben. Also wonach ich dann jetzt auch gucke, ist quasi, wer hat den Artikel verfasst und wer ist diese Person bzw. was qualifiziert sie oder ihn eigentlich oder ist sie überhaupt qualifiziert, richtig?
So ist es. Es ist sicher klar, es wäre jetzt nicht gut, sich von einer Friseuse oder einem Hundehalter-Spezialisten hier informieren zu lassen über die Frage Bluthochdruck. Das ist ein ernstes Thema. Insofern ist es wichtig, auf die Qualifikation zu schauen, die die Webseitenbetreiber hier angeben. Und das sollte so sein, dass das jemand mit einem medizinischen Fachwissen ist. Aber auch da gibt es ein bisschen Vorsicht, sollte man walten lassen, wenn jemand sich da ausführlich selbst lobt und also jede Menge, tausende von Qualifikationen angibt und sagt, wo er oder sie schon überall gewesen ist. Das ist dann auch schon wieder ein Hinweis darauf, dass hier ein bisschen, vielleicht eine falsche Richtung betrieben wird. Also da sollte man auch noch genauer hinschauen, denn das ist häufig dann auch schon wieder was Seltsames.
Ja, vor allem ganz interessant hier in meinen Beispielen jetzt. Da sind das vor allen Dingen irgendwie Trainer oder Berater ohne medizinischen Background, die jetzt was zu Bluthochdruck sagen und die dann irgendwie so und so vielen Menschen mit ihrer Methode bis jetzt geholfen haben. Oder ganz auch besonders schön, die aufgrund zum Beispiel Erkrankungen in der Familie sagen, sie haben viele medizinische Studien gelesen und sie schreiben halt auch gerne und deswegen haben sie sich jetzt mal berufen gefühlt, etwas zu diesem Thema zu sagen. Also ich bin da tatsächlich auch so in dieser Über-uns-Section fündig geworden.
Ja, genau, das passiert und das sind alles Bruchstücke jetzt der Information, die uns weiterhilft zu sehen, okay, wie gut oder schlecht ist das, womit wir es zu tun haben. Aber natürlich, wenn man sich die Autorinnen und Autoren genau anschaut, dann sollten das Ärztinnen sein, die möglichst im entsprechenden Fachgebiet, also hier in unserem Fall geht es da um die Kardiologie, die Lehre vom Herzen und Herzerkrankungen unterwegs sind, dass sie dort ausgebildete Medizinredakteure vielleicht auch sind, also auch Personen, die sich beruflich damit beschäftigen. Das sollte auch sehr nah an diesem Artikel direkt dran stehen als erkennbare Autorinnenschaft, ja. Und ja, oft gibt es dann auch noch eine kurze Vita, also einen kurzen Lebenslauf, wo jemand dann beschreibt, was oder welche Qualifikationen sie dazu treiben, das nun hier auch aufzuschreiben. Und all das sind dann Informationen, da steht vielleicht auch was zu einer Praxis oder einem Krankenhaus, in der die Person arbeitet, wenn es denn sich um ärztliche Kolleginnen und Kollegen da handelt, andere Portale für die Menschen auch schreiben. Also das wären alles Informationen, die weiterhelfen zu sagen, ja, das ist eine ernsthafte versus eben eine nicht so ernsthafte Information.
Gehen wir mal meine Trefferliste weiter durch. Also hier steht zum Beispiel, so senken Sie Ihren Blutdruck auf natürliche Weise oder jetzt Blutdruck natürlich senken, 6 Tipps für Ihren Alltag. Oder Bluthochdruck senken ohne Medikamente, lese ich da jetzt zum Beispiel. Die Absender, die kenne ich jetzt zumindest teilweise. Also das eine ist eine bekannte Krankenkasse. Dann gibt es noch eine gemeinnützige Stiftung und ein Gesundheitsportal. Und die haben das jetzt tatsächlich genauso gelöst, wie du eben beschrieben hast, nämlich mit den Autoren. Also die haben die Autoren angefügt und dementsprechend auch einen Lebenslauf. Und auf einer Seite habe ich dann nicht nur irgendwie einen Lebenslauf plus Autor gefunden, sondern unter dieser Sektion, wo immer steht über uns, also wo sich das Portal vielleicht selber vorstellt, da habe ich noch so eine Art Label gefunden, AFGIS heißt das. Das hatte ich vorher noch nicht so bewusst wahrgenommen. Ich weiß aber, dass du weißt, was es heißt. Vielleicht kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, AFGIS, das gibt es tatsächlich schon länger, weil das Problem auch schon länger besteht tatsächlich. AFGIS steht für Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem und ist sowas wie eine Art Gütesiegel für Anbieter von digitalen Gesundheitsinfos. Die können sich mit Hilfe so einer Checkliste in diesem Forum quasi prüfen lassen in Hinsicht auf Verständlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Transparenz ihrer Informationen. Und wenn das alles passt, wenn bestimmte Kriterien, die eben AFGIS vorgibt, eingehalten werden, dann bekommt diese Webseite dann das Siegel und das gibt dann dem Nutzer, der Nutzerin einfach eine ganz gute Sicherheit. Aha, das sind vernünftig qualitätsgeprüfte Informationen. Da gibt es noch weitere Zertifikate, auch das HonCode, das Health on the Net Foundation. Auch da ist das so ähnlich und es geht dort auch immer um die Trennung von Werbung und Inhalten. Das heißt, das muss dann nachgewiesen werden, dass das völlig klar und transparent ist. Nur dann bekommt man dieses Siegel und es gibt da auch noch vergleichbare. Das ist eine große Aufgabe, so Qualitätssicherung im Internet.
Das ist übrigens ganz interessant, weil ich bin ja selber auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und ich gehöre ja nicht zu den klassischen Influencern, die jetzt bei Instagram oder Facebook sind, um Werbung zu schalten. Und da ist es immer ganz interessant, die müssen ja mittlerweile auch, wenn sie das tun, wenn sie ein Produkt bewerben, Anzeige oder Werbung reinschreiben. Aber offensichtlich ist die Definition auch sehr breit, weil manchmal steht das Anzeige so klein, dass man das gar nicht richtig sieht. Und das wäre dann wahrscheinlich in so einem Fall nicht möglich. Also die müssen das ganz klar als Werbung oder Anzeige deklarieren. Und zwar so, dass der Leser das auch sieht, ja?
Ganz genau. Also das ist eine Vorbedingung, um dieses Siegel, dieses Zertifikat zu bekommen. Da geht es eben nicht um Verheimlichung, sondern wirklich um hohe Transparenz, damit es eben wirklich sichtbar ist, was da los ist.
Ich bin Doc Caro und hoste auf Herz und Ohren. Alle zwei Wochen beantworte ich deine Gesundheitsfragen. Faktenbasiert und unterhaltsam. Hast du mich schon abonniert? Super, dann schreib mir doch, was dir gefällt oder vielleicht, was ich noch besser machen kann. Einfach eine E-Mail an herzundohren@rh.aok.de und zeig den Podcast doch gerne anderen Menschen. Er ist auf Spotify und Apple Podcasts oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. 5-Sterne-Bewertung bitte nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Gut, also wir hatten bis hierhin Impressum anschauen. Schauen, wer der Verfasser der Information ist und die Siegel, die du angesprochen hast. Kommen wir mal zum Inhalt. Das interessiert mich ja jetzt besonders, weil ich bekomme ja diese, ich sag mal, schlecht recherchierten Diagnosen und Krankheitsverläufe und alles, was dazu gehört, in der Notaufnahme dann mit. Für mich ist jetzt wichtig, zum einen ist der Artikel noch aktuell. Also das ist ja auch sowas, die Medizin ändert sich laufend, auch Therapien und alles, was dazugehört. Das heißt, da muss ja ein Datum stehen, wann der Beitrag veröffentlicht wird. Also ein Artikel zu Bluthochdruck 2000 ist natürlich ein ganz anderer als jetzt 2022 zum Beispiel. Und vielleicht noch wichtiger tatsächlich auch die Quellenangaben, ne? Also ich muss ja wissen, wo die Information im Text herkommt und ob die Quelle verlässlich ist. Also muss dabei stehen, wäre ja schön, wenn es sogar verlinkt wäre bei den guten Seiten, da ist das der Fall.
Das ist bei den seriösen Anbietern auf jeden Fall so. Und oftmals wird dann dort auch auf die aktuellsten Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaft, der medizinischen Fachgesellschaft verwiesen. Zum Beispiel Bluthochdruck, wir haben schon gesagt, da geht es um Kardiologie, also Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Es gibt dann europäische Fachgesellschaften und so weiter. Und das sollte ganz klar dann ausgewiesen werden, dass der Bezug dort hergestellt wird zu der aktuellsten Version dieser Leitlinie. Und ansonsten gibt es häufig dann auch Links zu unabhängigen Institutionen, vielleicht Berufsverbänden, relevanten, wichtigen Publikationen, die vielleicht auch auf bestimmte jetzt da empfohlene oder diskutierte Medikamente oder sonstige Sachen eingehen. Und das können deutschsprachige sein, das Ärzteblatt oder auch internationale, je nachdem, was dann die Nutzerinnen und Nutzer dann auch weiter nochmal verfolgen kann. Wenn man sich sicher sein will, dass dort gute Informationen da sind, braucht man diese aktuellen Informationen und die sollten wissenschaftlich untermauert sein.
Warum sind denn jetzt Seiten unabhängiger Institutionen, also von Krankenkassen, Stiftungen, du hattest gesagt, den Fachgesellschaften, grundsätzlich bessere Anlaufstellen, wenn ich nach seriösen Antworten suche? Also mir ist schon klar, die wollen mir natürlich erstmal nichts verkaufen. Das unterscheidet die von klassischen Webseiten, die eine Anzeige schalten. Die treten transparent auf und die wollen informieren und aufklären. Wie kann ich das denn an den Artikeln selbst ablesen?
Ja gut, das sind jetzt natürlich dann die Inhalte, die Eigenschaften der Informationen, um die es hier geht. Und wir haben schon gesagt, die sollte aktuell sein, unvoreingenommen. Also sollte jetzt nicht ganz klar mit Angstappellen oder sonst was gearbeitet werden, auch keine Versprechungen gemacht werden. Also unvoreingenommene und auch sehr verständliche Informationen, sodass Nutzerinnen und Nutzer eben dort auch abgeholt werden, da wo sie mit ihren Kompetenzen sind einfach, ja. Und es sollte auch nicht nur eine Sache hochgelobt werden, sondern es sollte um auch Risiken von Behandlungen gehen, Alternativen aufzeigen, zum Beispiel, ob es auch ohne Medikamente geht. Und das sollte halt eben vollständig und gut erkennbar präsentiert werden.
Okay, habe ich verstanden. Also ich unter aktuell verstehe ich, dass es da erstmal überhaupt ein Datum gibt, wann es veröffentlicht worden ist. Und Einige Anbieter, die geben sogar an, das habe ich gesehen, wann der Artikel überarbeitet wird. Es werden ja immer mal wieder Artikel überarbeitet. Das heißt, das kann man dann auch nachlesen. Und du hattest gesagt, unvoreingenommen. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt, denn da hat sich die Redaktion im Vorfeld mal ins Internet begeben und mal ein bisschen recherchiert. Ich möchte sagen, gewühlt und mal so ein paar nicht unvoreingenommene Beispiele rausgesucht. Ich möchte sie als Negativbeispiele hier mal anführen. Zum Beispiel, Bluthochdruck sei stille Killerkrankheit Nummer 1 oder viele Ärzte wissen das nicht. Wenn man das so als Schlagzeile liest, da weiß man ja schon direkt, also mit unvoreingenommen hat das nichts zu tun. Oder zum Beispiel Senken eines zu hohen Blutdrucks, das Thema sei relativ komplex. Nicht verzweifeln, denn dieser Artikel wird dennoch viel Licht ins Dunkle bringen. Da würde ich schon direkt wegklicken. Oder ein anderes Beispiel, als schnelle Hilfe gegen einen erhöhten Blutdruck haben sich Mittel aus der Homöopathie bewährt. Oder sie können sich aus eigener Kraft von einer großen Last befreien. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich jetzt als Medizinerin und sage, das geht gar nicht, weil da Menschen tatsächlich Fehlinformationen untergejubelt werden, die dann tatsächlich gutgläubig vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen das machen, was in dem Artikel steht. Und Leute, von mir jetzt an der Stelle der Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, es ist etwas sehr subjektiv, es ist also eine Meinung, ja, da kann ich immer nur sagen, Meinung ist nicht gleich Ahnung, ne Hajo?
Also hier wird ganz klar auch mit psychologischen Tricks gearbeitet, ja, dass man einfach verschreckt wird, ein bisschen bei vielleicht Ängsten angepackt wird. Die kritische Sicht wird allerdings dadurch geschwächt. Also Vorsicht, wir wollen weiterhin klare, faktische, weiterhelfende Informationen.
Und den vierten Punkt, den du angesprochen hast, können wir gleich anschließen. Gute Seiten benennen nämlich auch ganz klar die Nebenwirkungen und die Risiken, ne? Also es ist ja nicht immer nur alles gut. Also wenn ich ein Medikament nehme, Wirkung hat auch eine Nebenwirkung. Ich lese das jetzt konkret mal vor als Beispiel. Das hat mir gut gefallen. Trotz guter Verträglichkeit kommt es bei Blutdruckmedikamenten mitunter zu Nebenwirkungen, ne? Oder ist zum Beispiel, es kann ratsam sein, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ärzte empfehlen dies oder jenes. Also das immer mit der Verbindung auch einen Arzt zu konsultieren, ja? Wenn die Beschwerden länger andauern. Hi, du hast auch noch verständlich als Eigenschaft angeführt, auf die man Wert legen sollte. Das ist ja jetzt eher subjektiv, also ob ich die Informationen in einem Artikel tatsächlich verständlich finde. Was meinst du genau damit?
Ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht alle Leute jetzt hier bestens vorbereitet sind und jede Sprache verstehen. Also es geht um einfache Sprache, möglichst kein Expertenjargon, der da vermittelt werden soll. Also auch nicht zu viele medizinische Fachwörter, das kann die Medizin ja sehr gut, aber das hilft hier nicht weiter, wenn man klar und transparent darüber reden möchte. Und hilfreich sind häufig auch gute, erklärende Grafiken, Bilder, vielleicht sogar auch mal ein Film. Das sind also Aspekte, die zur Erklärung eingefügt werden sollten. Die sollten auch mit einfachen Mitteln arbeiten, nicht zu kompliziert sein. Das hilft, um Verständlichkeit zu erhöhen.
Also verständlich heißt einfach, dass ich verstehe, was dort steht und worum es geht. Und erst wenn ich das kann, dann kann ich auch beurteilen, ob die Information gut ist und ob ich sie auch gebrauchen kann für die Entscheidung, was ich tun soll. Aber das ist doch das, was viele Menschen, auch eben Akademiker, hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, laut deiner Studie eben nicht können. Also was ist jetzt genau das, was den Menschen schwerfällt, wenn sie was im Internet suchen?
Ja, bisher haben wir ja viel über das Suchen und Finden gesprochen und das ist schon schwierig genug. Und jetzt hat man möglicherweise dann aber auch eine Seite gefunden und jetzt geht's dann um das Verstehen und Bewerten der Information. Also ist das, was ich da sehe, was bedeutet es ganz genau? Ist gerade auch diese Frage der kommerziellen Interessen, da geht es auch schon um das Bewerten letzten Endes. Kann ich das abgrenzen, ja? Und das nutzbar machen für das eigene Anliegen dann. Also kann ich mit diesen Informationen weiterkommen? Da haben die meisten Menschen eigentlich angegeben, dass sie tatsächlich an dieser Stelle diesen Dreh, das bietet wohl die meisten Schwierigkeiten, wie gesagt, auch für Leute mit einer ganz guten Vorbildung.
Gibt es denn auch Geschlechterunterschiede oder zwischen anderen Gruppen? Wie sind denn da die Ergebnisse gewesen?
Ja, also es ist so, dass Frauen grundsätzlich eine etwas bessere, auch digitale Gesundheitskompetenz aufweisen, auch in den Studien als Männer und ungünstig sieht es dann auch bei Menschen mit geringerer Bildung aus und auch die es vielleicht überraschend, einen schlechteren eigenen Gesundheitszustand haben, sind auch nicht so gut in der Lage, diese Bewertungen durchzuführen. Aber man muss auch sagen, die Unterschiede sind jetzt nicht so riesig zwischen den Gruppen.
Wie lässt sich das jetzt lösen? Also ich kann ja jetzt, muss ich die Männer besonders schulen oder kann man diese Kompetenzen lernen, einfach den Umgang lernen oder was hast du da für Tipps?
Gibt hier natürlich Wege zu einer gezielten Beschäftigung damit, auch mit Praxis, mit praktischen Übungen, auch im Zuschnitt von Lerninhalten auf die eigenen Fragen und Themen. Das bieten ja manchmal Volkshochschulen, aber selbst auch Krankenkassen etc. an, weil das immer wichtiger wird, das ganze Thema. Es braucht aber auch Unterstützung für dieses Lernen von der, ja, ich will mal sagen, jeweiligen Umwelt. Also auch die Krankenhäuser sollten daran Interesse haben, Arztpraxen, ihre Patientinnen und Patienten ja gut auf den Weg zu bringen, sich Informationen auch vernünftig und klar und mit guter Sicherheit zu besorgen.
Brauchen wir das Fach Gesundheitskompetenz in der Schule, Hajo?
Naja, also das ist schon eine ernste Frage, weil natürlich das Ganze beginnt früh. Man könnte sogar noch früher anfangen, in der Kita über Gesundheitskompetenz wirklich zu sprechen, gesundheitliche Informationen zu vermitteln, darüber zu sprechen. Das kann man sehr gut einbetten in ganz viele andere Dinge in der Schule. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, ein Fach Gesundheitskompetenz sollte ein Teil der schulischen Ausbildung sein.
Da rennt sie jetzt bei mir offene Türen ein. Ich habe gehofft, dass du ja sagst. Weil ich würde mir das extrem wünschen. Also ich würde mir dieses Fach Gesundheitskompetenz einfach deshalb wünschen. Und ich finde es gut, dass du gesagt hast, nicht nur in der Schule, sondern schon in der Kita. Weil da legen wir ja den Grundstein für gesunde Ernährung, fürs Verständnis von Gesundheit, auch des eigenen Körpers und überhaupt den Umgang damit. Von da an, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre auch sicherlich das Fach Gesundheitskompetenz ganz weit oben auf meiner Schulfächerliste. Genauso wie das Thema Reanimation. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich mich dafür stark mache, Erste Hilfe, Wiederbelebung schon als Schulfach zu integrieren. Und damit kommen wir jetzt schon zum Ende unserer kleinen Spurensuche. Hajo, jetzt mal eine ganz praktische Frage. Ich bin jetzt Oma Müller und ich habe es gerade mal geschafft irgendwie mit dem Handy und ich habe Google drauf von meinem Enkel und ich freue mich, dass ich das bedienen kann. Und jetzt möchte ich wissen, habe ich Bluthochdruck? Sollte ich dann zum Beispiel eher sowas eingeben wie Bluthochdruck, Kardiologie oder Bluthochdruck, Gesellschaft oder Ärztezeitung? Also sollte ich das kombinieren mit irgendwas, um nicht auf Abwege zu kommen? Kannst du da irgendwie einen praktischen Tipp geben?
Ja, wenn ich jetzt nicht diese breite Suche lostrete, sondern direkt auf Seiten gehe, die mir schon bekannt sind als vertrauenswürdig. Und da gibt es eine ganze Menge. Es gibt seriöse, will ich mal sagen, Seiten, gut informierte Seiten. Eine von denen unter gesundheitsinformation.de, das ist von einem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zusammengebracht, auch www.gesund.bund.de. Das sind Seiten, die eben sich genau das zum Ziel gesetzt haben, vertrauenswürdige, gute, recherchierte Informationen bereitzustellen. Auch Institutionen wie das Robert-Koch-Institut, ja allseits bekannt, oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind gute Adressen, um sich zu informieren. Also erste Wahl ist, sich gute Seiten suchen, schon vorab. Und zweite Wahl ist dann doch eine breite Suche, aber die dann aber möglichst detailliert und genau.
Und ich kann auch immer nur sagen, ich lege euch die Fachgesellschaften ans Herz. Und es ist mitnichten so, dass da nur schön Fachchinesisch oder Fachlatein, Ärztelatein gesprochen wird. Die sind tatsächlich auch teilweise runtergebrochen eben für Nichtmediziner, dass man da auch versteht, worum es geht. Und je konkreter ihr die Suche gestaltet, also vielleicht nicht einfach nur Bluthochdruck eingeben, sondern wenn ihr eine konkrete Frage habt, zum Beispiel ihr habt das Medikament XYZ und wollt wissen, ob das bei Bluthochdruck wirkt, weil ihr vielleicht irgendwie 7 Medikamente nimmt und wisst nicht mehr genau, was ist, dann gebt wirklich Bluthochdruck und zusammen mit diesem Medikament, mit dem Wirkstoff ein, dann bekommt ihr schon gefilterte Informationen oder vorab gefilterte Informationen. Also je konkreter die Anfrage ist, desto besser die Infos. Nicht nur ihr, sondern auch ich habe gemerkt, das Thema Gesundheitskompetenz, das geht uns alle an. Und das, was Hajo und ich hier als Orientierung rausgegriffen haben, am Beispiel Bluthochdruck, ist ja nur ein kleiner Einblick gewesen. Danke, Hajo, dass du dabei warst. Hat mich total gefreut, dass du nicht nur mitgemacht hast, sondern dass du hier auch für Aufklärung gesorgt hast und erklärt hast, warum das so wichtig ist und wo ich vor allen Dingen gute Informationen finde. Möchtest du noch irgendwas anmerken?
Ja, vielleicht nur, dass es, auch wer jetzt bis heute so gesagt hat, ach, digital brauche ich nicht, da gibt es ja ein Buch oder einen Beipackzettel entlang. Die Zukunft ist tatsächlich an der Stelle ganz klar digital. Es wandert immer mehr an Informationen ins Netz. Insofern bleibt es uns allen einfach, bleibt gar nichts anderes übrig, als sich mit diesem Thema digitale Gesundheitskompetenz, digitale Informationen im Bereich Gesundheit genau auseinanderzusetzen. Also nur voran und mit gutem Mut. Und wir haben ja ein paar schöne Informationen, glaube ich, hier jetzt weitergegeben.
An dieser Stelle sei auch natürlich der Podcast erwähnt, der immer dafür sorgt, dass Fachexperten sich fundiert wissenschaftlich zu den Themen äußern. In dem Fall, Hajo, warst du das. Oder natürlich, ich selber produziere auch YouTube-Videos. Da kann man sich auch ganz einfach über verschiedene gesundheitliche Themen informieren. Und das ist auch immer nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also es gibt genügend Quellen, sich fundiert zu informieren. Ja, und ganz wichtig ist mir noch zu sagen, die Internetsuche, genauso jetzt wie auch der Podcast, ist keine professionelle medizinische Beratung. Also die ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Am besten schreibt ihr euch immer eure Fragen auf und stellt sie dann vertrauensvoll dem Hausarzt. Und wenn der gerade keine Sprechzeiten hat, ruft den ärztlichen Bereitschaftsdienst an unter 116 117. Bei akuten Problemen, ihr wisst es ja mittlerweile, ne, Doc Caro, Notfall, Feuerwehr, Rettungsdienst, wählt ihr die 112. Und verliert euch bitte nicht in irgendwelchen Foren oder fangt das Eigendiagnostizieren an. Ihr landet dann garantiert bei den Extremausprägungen für Beschwerden, die euch plagen, wobei das meiste Gott sei Dank eher harmlos ist. Wenn ihr zum Beispiel Bluthochdruck googelt, haben wir jetzt gemacht, dann ist es nicht so, dass jeder Bluthochdruck ein Herzinfarkt ist oder ein Vorhofflimmern oder schlimme Probleme macht, sondern ganz im Gegenteil, macht euch einfach nicht verrückt, wenn ihr etwas googelt. Ja, Hajo, vielen Dank. Ich freue mich ja am allermeisten, dass ich immer selber was lerne. Ich habe wieder was gelernt und ich habe es jetzt endlich auch mal verstanden. Da haben wir auch drüber geredet, wie wichtig das ist. Cool, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast und ja, dass du uns so tolle Informationen mitgebracht hast.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht und ich sage tschüss.
Worauf ihr bei der Suche nach Gesundheitsinformationen im Netz achten solltet, hat die AOK Rheinland-Hamburg in einem Flyer zusammengestellt, der heißt Suchen und Finden. Darin findet ihr auch eine Übersicht, welche Seiten zuverlässig sind. Und darauf geht ihr am besten auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas zu Bluthochdruck wissen wollt. Den Link zum Flyer haben wir euch in den Shownotes verlinkt und dort gibt's auch Links zu weiteren Studien zu dem Thema. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann freue ich mich sehr drauf, bei Auf Herz und Ohren den Rapper. Ja, ich kenne ihn noch von früher von der Musik, aber er ist nicht nur Rapper, er ist auch systemischer Coach. Es ist Curse. Mit ihm spreche ich darüber, wie wir mehr Ausgeglichenheit in unseren stressigen Alltag bringen können und wie es uns gelingt, aus dem eigenen Gedankenkarussell auszusteigen. Und was der Rapper Curse mir dazu zu sagen hat, darauf freue ich mich ganz besonders und ihr freut euch auch. Bis in 2 Wochen, bis dahin. Alles Liebe, eure Caro. Ciao, ciao.
Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.